Herzlich willkommen bei Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Mein Name ist Christoph Österreicher und im Rahmen dieses Podcasts habe ich mich mit Expertinnen und Experten aus Österreich zu diversesten Themen im Bereich Gesundheit und Medizin unterhalten.
Genau so ist es. Ich brauche da jetzt gar nicht was Neues erfinden, sondern einfach die Arbeit machen, die ich bis jetzt gemacht habe, nach bestem Wissen und Gewissen.
Wir besprechen ja auch, welchen Einfluss die Gesundenuntersuchung bei der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat und was ein Stroke-Unit auszeichnet.
Aber das ist eben das, warum man wirklich, wirklich schnell sein muss.
In einer eigenen Serie besprechen wir die Erkrankungen von berühmten Patienten wie Ludwig van Beethoven und Gustav Mahler und erörtern, wie sich die Behandlung dieser Erkrankungen über die Jahre verändert hat. Dieser Podcast ist eine Initiative von Boehringer Ingelheim. Viel Vergnügen beim Zuhören. Herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Mein Gesprächspartner heute ist wieder Universitätsprofessor Dr. Markus Raderer. Wir haben uns vor ein paar Wochen schon einmal über seltene Tumorerkrankungen unterhalten. Heute wollen wir uns darüber unterhalten, wie die Abklärung bei Verdacht auf eine Tumorerkrankung erfolgt. Lieber Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Herzlichen Dank. Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht. Danke für die Einladung und ich hoffe, dass ich ein paar Dinge beitragen kann, um dieses doch relativ komplexe Thema, das auch immer wieder mit sehr vielen Missverständnissen behaftet ist, ein bisschen beleuchten zu können.
Das letzte Mal haben wir uns auch darüber unterhalten, wie lange es dauert, bis ein Patient dann auch wirklich einer Diagnose zugeführt wird und auch festgehalten, dass gerade bei seltenen Tumorerkrankungen das auch länger sein kann, dieser Patientenweg. Aber heute wollen wir den Standard vielleicht auch für die vier großen Tumorerkrankungen besprechen, also Brustkrebs, Prostatakarzinom, Lungenkrebs und Dickdarmkrebs. Wir sagen ja in der Medizin ja gerne typische B-Symptomatik. Das finde ich eigentlich sehr gut, weil das ist ein Sammelbegriff für Symptome, die auf einen Tumor schließen lassen oder Verdacht dann besteht, bis man das eigentlich ausgeschlossen hat. Das sind ja relativ unspezifische Symptome. Kannst du uns das vielleicht einmal erklären, was die B-Symptomatik ist?
Also ich denke, es ist ein ganz wesentlicher Punkt, das, was du gerade angesprochen hast, dass es unspezifische Symptome sind. Sprich, das sind keine Zeichen, wo man eindeutig bereits sagen kann, okay, das wird eindeutig eine bösartige Erkrankung sein. Der Begriff B-Symptomatik kommt eigentlich von bestimmten Erkrankungen des blutbildenden Systems, von sogenannten Lymphomen. Und das ist eine klassische, wie wir in der Medizin sagen, Trias oder Dreifaltigkeit von Symptomen, die sich mit Fieber größer 38, das periodisch über einen längeren Zeitraum wiederkehrt. Das bedeutet jetzt nicht, wenn man einmal fiebert, dass das bereits Tumorverdacht ist, aber wenn jemand wirklich täglich über mehrere Wochen, vor allem abends, hohes Fieber hat, dann ist das ein Zeichen, das einen nachdenklich werden lassen sollte. Das zweite ist der sogenannte Nachtschweiß. Das ist etwas, was auch ein bisschen fehlgedeutet werden kann. Nachtschweiß bedeutet, dass die Betroffenen wirklich mehrmals in einer Nacht das Bettgewand und den Pyjama wechseln müssen. Und das dritte ist dann ein ungewollter Gewichtsverlust und das Stichwort ist hier ungewollt von mehr als 10% des Körpergewichts binnen 6 Monaten. Das sind Symptome, die nicht immer in dieser klassischen Dreifaltigkeit auftreten. Aber wenn, ist das doch ein Grund, einmal zum Arzt zu gehen. Und der erste Ansprechpartner in dieser Situation muss nicht immer gleich die Spezialambulanz im Krankenhaus sein. Denn in sehr, sehr vielen Fällen entpuppt sich das Ganze dann zum Glück als harmlos, dass zum Beispiel eine Infektion dahinter steckt. Sprich, der Weg zum praktischen Arzt, der einen vielleicht gut kennt und der das gut einordnen kann, ist in dieser Situation sicher der erste Schritt, um weitere Abklärungen in die Wege leiten zu können.
Gibt es abgesehen von der B-Symptomatik noch andere Beschwerden oder Symptome, nach denen ihr bewusst fragt, wenn ein Patient vorstellig wird?
Also ein ganz wesentlicher Punkt ist, und wenn wir jetzt über die häufigen Tumorerkrankungen uns unterhalten, dann hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wer oder welcher Patient welche Symptome hat. Wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, der seit 40 Jahren 40 Zigaretten pro Tag raucht und der Patient nicht mehr aufhört zu husten oder blutigen Auswurf hat, dann wird mich das eher an eine Lungenkrebserkrankung denken lassen, als bei jemandem, der sein Leben lang keine einzige Zigarette angegriffen hatte. Ebenfalls ganz wichtig für uns sind neben der Gewichtsabnahme, wenn wir vorhin den Darmkrebs angesprochen hatten, natürlich auch Änderungen der Stuhlgewohnheiten. Das ist etwas, was in Österreich sehr genau beobachtet wird, im Gegensatz zu anderen Ländern. Und ich kann hier ein bisschen aus der Erfahrung plaudern. Ich habe jahrelang am Beratungstelefon der Krebshilfe verbracht, in meinen jungen Jahren als Onkologe. Und ich würde sagen, 7 von 10 Fragen haben den Stuhlgang und seine Gewohnheiten betroffen. Änderungen der Stuhlgewohnheiten, die schlagartig auftauchen und über längere Zeit anhalten, sind eigentlich immer ein Grund, sich entsprechend abklären zu lassen. Das kann in beide Richtungen gehen, sowohl Verstopfung bei jemandem, der immer regelmäßigen Stuhlgang hatte, als auch Durchfälle können quasi in die Richtung einer Erkrankung im Darmbereich deuten. Dann muss man ganz ehrlich sagen, wird's schwierig, wenn man quasi daran denkt, dass wir bei manchen Tumorerkrankungen gute Vorsorgeuntersuchungen zur Verfügung haben, dann ist gerade der Darmkrebs etwas, was ja sehr früh erkannt werden kann. Und eigentlich ist es schade oder fast ein Verbrechen, wenn ein Darmkrebs zu spät erkannt wird. Denn die Möglichkeit der sogenannten Vorsorgekoloskopie, also einer Darmspiegelung, die empfohlen wird, oder auch gleichwertig mittlerweile gesehen, der Test im Stuhl auf verdecktes Blut ist ganz wichtig. Und gerade beim Darmkrebs oder beim Krebs des Enddarms sind natürlich Blutauflagerungen am Stuhl oder blutige Abgänge ein ganz wichtiges Alarmzeichen. Und da sollte man in jedem Fall rasch einen Arzt aufsuchen.
Gut, also de facto diese unspezifischen Symptome in Zusammenschau mit dem Gespräch, der Anamnese, liefern dann weitere Aufschlüsse über die potenzielle Erkrankung des Patienten und die weiteren diagnostischen Schritte. Also ich nehme mal an, wenn jemand Blut hustet, rezidivierend, werdet ihr nicht an ein Prostatakarzinom primär denken, sondern werdet eher die Suche nach einem Tumor in der Lunge irgendwie intensivieren.
Wobei ein ganz wichtiger Punkt ist der, die Suche nach einem Tumor in der Lunge. Das bedeutet ja nicht immer, dass dieser Tumor wirklich in der Lunge entstanden ist, sondern dass er dort sitzt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man auch ein bisschen in die Köpfe hineinbringen sollte. Die Tumordiagnostik kann durch Laboruntersuchungen oder durch Röntgenuntersuchungen zwar in die richtige Richtung gebracht werden, aber beweisend und für uns Onkologen das Wichtigste ist, wie sieht dieser Tumor unter dem Mikroskop aus? Die sogenannte Histologie, also die feingewebliche Aufarbeitung einer Gewebsentnahme, einer sogenannten Biopsie, ist das Um und Auf. Denn sehr oft entpuppt sich's auch, weil du es vorhin angesprochen hast, wenn ein Patient blutig hustet und mehrere Veränderungen in der Lunge, in der Computertomographie oder im Röntgen hat, dass das gar nicht der Ausgangspunkt des Tumors war, sondern dass das Metastasen eines anderen Tumors sind, also Absiedelungen. Und den Ursprungsort weist uns dann quasi der Pathologe durch seine feingewebliche Diagnose zu. Und das ist etwas, was manchmal ein bisschen zu Verständnisschwierigkeiten führt, auch wenn ich einen Tumor in der Lunge finde in einer Röntgenuntersuchung. Ich brauche als Onkologe unbedingt eine Biopsie, also eine Gewebeprobe. Das kann durch nichts ersetzt werden, weder Laborbefunde wie sogenannte Tumormarker noch andere unspezifische Dinge ersetzen mir diese histologische Diagnose.
Das ist wunderbar, dass du das angesprochen hast. Das ist der perfekte Übergang zu meiner Frage. Ich wollte nämlich auch mal auf den Punkt kommen, dass Tumor eine histologische Diagnose ist und nicht anders gestellt werden kann. Und wenn wir, du hast doch vorher die Rolle des Hausarztes, der Hausärztin erwähnt, bei Verdacht oder bei den entsprechenden Beschwerden prima in den Hausarzt. Und wie folgt, was macht eigentlich der Hausarzt oder die Hausärztin und wann wird eigentlich zu euch überwiesen?
Also, um auch ein bisschen die Rolle des internistischen Onkologen in die richtige Bahn zu bringen, wir sind eigentlich dazu da, um unsere Patienten mit entsprechenden Medikamenten zu behandeln. Sprich, wir verabreichen Hormontherapien, wir verabreichen Chemotherapien, wir verabreichen moderne Immuntherapien und dazu brauchen wir eigentlich bereits eine gestellte Diagnose. Sprich, optimalerweise kommt der Patient zu mir in meine Ambulanz, wenn es bereits eine entsprechende Röntgenabklärung des Patienten gibt und ein Ergebnis einer Gewebeprobe, einer Biopsie. Denn wenn der Patient quasi mit dem Verdacht auf einen Tumor zu uns kommt, bin ich als internistischer Onkologe nicht der Richtige, dann muss ich ihn erst wieder zu einem Fachkollegen schicken, der in der Lage ist, zum Beispiel eine Gewebeprobe zu entnehmen und dadurch verliert der Patient Zeit. Also am besten und am effizientesten behandeln können wir in Spezialabteilungen, wenn bereits diese Dinge in Zusammenspiel zwischen praktischem Arzt, Chirurgen oder Gastroenterologen, also einem entsprechend spezialisierten Arzt, der Darm- und Magenspiegelungen durchführt, diese Gewebeprobe und Abklärung bereits erfolgt ist.
Du hast gerade das Wort Tumormarker erwähnt. Sind die gut oder sind die schlecht? Der Grund, warum ich dich das frage, ist, Suchmaschinen sind ja ubiquitär verfügbar. Ich kann da eintippen, Verdacht auf das und das, und dann steht dann sofort Tumormarker und das und das, und dann wird ja, glaube ich, sehr viel auch abgenommen. Und da passiert auch leider, es gibt ja auch Tumormarker, wo man ja weiß, dass die mehr Schaden anrichten als eigentlich Nutzen, weil man eigentlich unnötige Biopsien zum Beispiel macht, die auch ein Risiko haben. Ja.
Also in Wahrheit möchte ich extrem davor warnen, dass man auf Wunsch oder Druck Tumormarker ungezielt abnimmt. Ein Tumormarker, und das sagt eigentlich auch der Name schon, ist eine spezielle Substanz, die man im Blut nachweisen kann, die mir über die Aktivität eines bestimmten Tumors Aufschluss gibt. Sie erlaubt mir nicht, eine Diagnose festzustellen, bis auf ganz, ganz wenige Tumormarker. Und da möchte ich das PSA, das prostataspezifische Antigen, herausstreichen, das quasi als so ziemlich einziger Tumormarker bis zu einem gewissen Grad zum Suchen geeignet ist. Aber es gibt über den Daumen gepeilt sicher 50 bis 60 verschiedene sogenannte Tumormarker. Wenn Sie jetzt auf die Straße gehen und einem gesunden Menschen die all diese Tumormarker abnehmen, werden Sie wahrscheinlich 10-15% erhöht, also außerhalb dessen finden, was als Norm definiert ist, obwohl dieser Patient kein Patient ist, sondern ein gesunder Mensch. Sprich, es kann sein, dass Tumormarker falsch positiv sind, also erhöht sind, obwohl dieser Patient keinen Tumor hat. Umgekehrt kann es auch sein, dass der Tumormarker nichts anzeigt, obwohl ein Tumor vorliegt. Also die optimale Sequenz und das Vorgehen ist das, dass man bei einer bereits histologisch gestellten Tumordiagnose entsprechende Marker bestimmt, von denen man weiß, sie können hilfreich sein. Wenn diese Marker dann erhöht sind und über die Norm hinaus nachweisbar sind, dann sind sie sehr gute Gradmesser, um den Erfolg einer etwaigen Behandlung zu ermessen. Aber sie sind dezidiert nicht zum Suchen einer Tumorerkrankung geeignet. Das verwirrt mehr, als es hilft.
Danke, dass du das mal zusammengefasst hast. Ich glaube, das ist ein Thema, das nicht bis nach außen gedrungen ist. Also Kollegen und Kolleginnen unterhalten sich gerne darüber und greifen sich am Kopf, aber ich glaube, da wird sehr viel Schindluder betrieben, auch extern oder in den Boulevardmedien. Jetzt haben wir gesagt, Hausarzt, Symptomatik, eventuell Tumormarker, aber auch nur ein Zusammenschau der Befunde. Biopsie ist eine histologische Diagnose. Bildgebung fehlt mir jetzt noch. Welche Rolle spielt zum Beispiel, ist natürlich sicher auch abhängig von der Lokalisation oder der Entität, welche Rolle spielt Ultraschall, welche Rolle spielt ein Röntgen, ganz normales, eine Computertomographie, Magnetresonanz oder ein Positronenemissionstomographie, ein PET-Scan?
All diese Untersuchungen haben unterschiedliche, wie wir es nennen, Sensitivitäten und Spezifitäten. Das sind jetzt Fachtermini, über die man trefflich diskutieren und streiten kann. Um es herunterzubrechen, bedeutet das, dass alle diese Methoden sehr gut sind, aber auch ihre Fehleranfälligkeit haben. Um jetzt zum Beispiel den Ultraschall herauszustreichen. Der Ultraschall ist eine exzellente Methode, um zum Beispiel oberflächliche Strukturen wie Lymphknoten oder Speicheldrüsen darzustellen. Und man kann im Ultraschall sehr, sehr gut bösartige von entzündlichen Lymphknoten unterscheiden. Da ist der Ultraschall fast besser als die High-End-Medizin mit MR und Computertomographie, weil er auf einen Blick erlaubt, einen Lymphknoten zu beurteilen. Der Ultraschall ist auch sehr gut im Bereich der Leber. Allerdings ist es so, je weiter man in den Körper hineinkommt, desto schwieriger wird es, da hineinzusehen. Und da sind dann Methoden wie die sogenannte Computertomographie eigentlich sehr gut, um sich rasch einen Überblick über die Organe zu verschaffen. In speziellen Fragestellungen ist die sogenannte Magnetresonanz eine zusätzliche Untersuchung, die man gerne macht. Sie hat auch den großen Vorteil, dass im Gegensatz zur Computertomographie und zum normalen Röntgen keine Strahlenbelastung für den Patienten darstellt. Und man kann mit Magnetresonanz wirklich manche Organe, wie zum Beispiel die Leber, sehr, sehr fein auflösen. Und man kann auch im Knochen Dinge sehen, die man in der Computertomographie vielleicht übersehen würde. Und das zuletzt angesprochene Zugpferd der onkologischen Diagnostik, die sogenannte Positronenemissionstomographie.
Kannst du vielleicht auch kurz erklären, was das ist? Ja?
Das von dir angesprochene Zugpferd der modernen Diagnostik, die sogenannte Positronenemissionstomographie oder der PET-Scan abgekürzt, ist natürlich etwas, was in der modernen Onkologie sehr breit zum Einsatz kommt. Grob gesprochen funktioniert das so, dass eine radioaktive Substanz, meist Fluor-18, mit einer sehr, sehr kurzen, wie wir es nennen, Halbwertszeit, also das ist rasch aus dem Körper wieder draußen, an ein Zuckermolekül gekoppelt wird. Und Tumorzellen und rasch wachsende Krebszellen brauchen mehr Zucker als gesunde Körperzellen. Dadurch nehmen sie mehr von diesem Kontrastmittel oder Tracer, wie man es in der Fachwelt nennt, auf und können dadurch sehr, sehr gut und rasch dargestellt werden. Ein bisschen ein Pferdefuß an dieser Sache ist, dass auch entsprechende Entzündungen manchmal zu einer erhöhten Verwendung von Zucker im Körper führen und dass manchmal eine Grauzone zwischen einer akuten Entzündung und gutartigen Erkrankungen und Tumorerkrankungen besteht. Sprich, der PET-Scan ist jetzt auch etwas, was man nicht blind und ungezielt einsetzen sollte, sondern er eignet sich bei sehr vielen Tumorerkrankungen gut, um das sogenannte Staging, wie wir es nennen, durchzuführen. Sprich, nach Diagnose der Tumorerkrankung die Ausdehnung vor Einleitung einer entsprechenden Therapie durchzuführen. Und das ist natürlich nicht unwesentlich, denn sehr viele Tumorerkrankungen, die auf einen Teil oder einen Bereich des Körpers beschränkt sind, sehr gut operiert werden können, während es oft, wenn man Metastasen findet, so ist, dass man die Operation vielleicht zurückstellt und eher an andere Therapien wie Hormon- oder Chemotherapie denkt.
Du hast angesprochen, diese bildgebenden Verfahren haben ja unterschiedliche Sensitivitäten und Spezifitäten. Ich kann ja auch privat einen PET-Scan machen und worauf ich hinaus wollte, es macht keinen Sinn, selbst wenn ich das Geld habe und ich möchte das investieren, dass ich mich jedes Jahr da reinlege. Es eignet sich nicht für die Diagnostik, wenn kein Verdacht besteht, wenn die Anamnese nicht stimmt. Also es macht keinen Sinn, das sozusagen einfach nur so zu machen, oder?
In Wahrheit ist es sogar oft so, dass es mehr schadet, als es nützt, denn wie bereits angesprochen, es gibt auch falsch positive PET-Scans, das heißt, sie sehen etwas, was aber keine bösartige Erkrankung ist. Und das führt oft zu einem Rattenschwanz an Nachfolgeuntersuchungen, die oft bis zu Operationen und Gewebeproben gehen, wo man dann draufkommt, hoppala, das war ja eigentlich gar nichts Bösartiges. Also wie jedes Werkzeug hängt es ein bisschen von der Geschicklichkeit der Hand ab, die es führt, weil in den falschen Händen ist auch das beste Werkzeug stumpf.
Das heißt, die Diagnose Krebs ist eine histologische Diagnose, sprich eine Aufarbeitung von Gewebe. Und das ist auch nicht, das ist unumstößlich, das ist nicht ersetzbar durch andere Methoden.
Das ist nicht ersetzbar durch andere Methoden. Erstens, um die Diagnose zu stellen, aber auch, und für all diejenigen, die unseren letzten Podcast vor einiger Zeit gehört hatten, die werden sich vielleicht erinnern, dass es ja sehr stark davon abhängt, wie ich einen Tumor behandle, wie der unter dem Mikroskop aussieht und welche Eigenschaften der hat. Denn im Zeitalter der sogenannten zielgerichteten Therapie oder der personalisierten Medizin ist zum Beispiel Lungenkrebs nicht gleich Lungenkrebs, sondern da hängt es ganz stark davon ab, welche Eigenschaften diese Tumorzellen unter dem Mikroskop oder sogar mit noch feineren molekularen Methoden aufweisen, um die entsprechende Therapie zu wählen. Sprich, nicht nur die Diagnose, sondern auch die weiterführende Therapie stehen und fallen eigentlich mit der Aufarbeitung durch den Pathologen.
Und da wird man auch immer spezieller.
Da wird man sehr speziell. Man versucht zwar mittlerweile auch ein bisschen aus dem Blut Dinge nachzuweisen, aber die modernen molekularen Methoden funktionieren immer noch am besten, wenn man möglichst viel Tumorgewebe durch eine Gewebeprobe zur Verfügung hat, um entsprechend gezielt Veränderungen zu suchen, gegen die es Medikamente gibt.
Das wäre dann die flüssige Biopsie, die du angesprochen hast, die Liquid Biopsy.
Genau, die sogenannte Liquid Biopsy ist in manchen Fällen schon sehr, sehr gut etabliert. Man muss auch immer ein bisschen aufpassen, weil wie bei allen Untersuchungen falsch negative Resultate als auch falsch positive vorliegen können. Sprich, man sieht was, was gar nicht da ist, oder umgekehrt, es entgeht einem was, wobei Letzteres immer seltener wird.
Ja, es gibt ja, das wird jetzt sehr, sehr intensiv erforscht und begleitend bei klinischen Studien untersucht. Und ja, ich glaube, da ist aber, das ist der Weg in die Zukunft.
Das ist absolut der Weg in die Zukunft und das ist auch verständlich, denn man muss ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Diagnose und eine spezielle Charakterisierung von Veränderungen der Tumorzelle aus einer einfachen Blutabnahme haben kann, im Vergleich zum Beispiel zu einer Operation, die den Brustkorb eröffnet, 1000 Rosen. Das ist für den Betroffenen natürlich eine deutlich geringere Belastung.
Gut, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir uns darüber unterhalten, wie man bei Verdacht auf eine Tumorerkrankung zu einer Diagnose kommt. Ich glaube, wir haben den Patientenweg gut durchbesprochen. Also von meiner Seite sind keine Fragen mehr offen. Habe ich etwas vergessen?
Nicht, dass mir jetzt spontan in Erinnerung wäre. Wichtig ist allerdings dann, dass entsprechend die Tumordiagnostik und Diagnose entsprechend von verschiedenen Fachleuten beleuchtet wird. Denn es ist so, es gibt ziemlich klare Leitlinien, wie Tumorerkrankungen behandelt werden. Und die moderne Onkologie bedient sich der Einrichtung des sogenannten Tumorboards. Sprich, da werden alle Ergebnisse, die wir gewonnen hatten, angefangen von der Histologie. Was ist es für ein Tumor? Welche molekularen Veränderungen hat er? In welchem Stadium befindet er sich? Von Experten verschiedener Fachgruppen diskutiert, um dann entsprechend der Leitlinien den optimalen Behandlungspfad für diesen Patienten festzulegen. Denn es ist zum Glück schon lang nicht mehr so, dass es eine Disziplin gibt oder eine Fachgesellschaft, die ausschließlich für Tumorpatienten zuständig ist, sondern es wird immer breiter und durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen sind die Ergebnisse in den letzten Jahren dramatisch verbessert worden.
Wird ja auch gefordert von den entsprechenden Fachgesellschaften, ist ja ein Kriterium dafür, dass man jeden Patienten im Tumorboard besprechen muss eigentlich. Und das ist, das habe ich vergessen, weil das finde ich ganz toll, weil vor 25 Jahren, ich studiert habe, gab es das eigentlich noch nicht. Und jetzt wird jede Patientin dementsprechend diskutiert von einem Radiologen, Radiologin, Pathologe, Pathologin, Facharzt, was ihr gesagt, Pulmologe, Gastroenterologe, Urologe, plus einem Onkologen, und da besprecht ihr ja gemeinsam ein Therapiekonzept. Das ist ja nicht mehr so autokratisch, dass jemand was sagt und eigentlich nicht gechallenged wird, sondern da wird ja auch intensiv diskutiert.
Das ist auch gut so, weil, wie man so schön sagt, wenn man einen Hammer zur Verfügung hat, sieht man nur Nägel. Und man wird vielleicht ein bisschen betriebsblind, und sehr viele Aspekte aus verschiedenen Richtungen zu beleuchten, dient dem Patienten doch enorm.
Lieber Markus, das war wieder sehr viel gelernt. Ich bin ja schon länger nicht mehr im Krankenhaus oder klinisch tätig. Das hat mir großen Spaß gemacht. Du hast auch ein paar Begriffe genannt, wie so personalisierte Medizin, zielgerichtete Medizin, Checkpoint-Inhibitoren, klassische Chemotherapie. Es wäre vielleicht auch interessant, wenn wir uns darüber mal unterhalten, um auch mal zu zeigen, wie die Entwicklung in der Onkologie vonstatten geht und wie sich die Therapieoptionen vervielfältigt haben und wie eben diese genaue diagnostische Abklärung, die wir heute durchbesprochen haben, dann sich einer Therapie widerspiegelt. Also wenn du wieder mal Zeit hast, freue ich mich sehr.
Danke gern. Ich hoffe, es vergeht nicht wieder so viel Zeit zwischen den beiden Podcasts, aber ich bin gern bereit, mit dir wieder zu plaudern. Herzlichen Dank.
Danke, Markus. Das war die heutige Folge von Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Dieser Podcast ist eine Initiative von Boehringer Ingelheim. Mein Name ist Christoph Österreicher. Vielen Dank für Ihr Zuhören.